Krisenfrüherkennung bei Unternehmen. Was ist das und wie kann man Krisenvorsorge betreiben? Über dieses Thema oder über diese Themen möchte ich mich unterhalten mit dem Uwe Rembohr. Der Uwe Rembohr ist euch ja schon bekannt. Er hat auch einen eigenen Podcast-Kanal, den ihr, nachdem ihr diesen Podcast gehört habt, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, auch abonnieren könnt. Ja? Lieber Uwe, schön, dass du da bist. Krisenfrüherkennung bei Unternehmen. Und ja, wie kann man eine Krise früh erkennen? Manchmal fallen die Krisen ja einfach so vom Himmel. Nehmen wir beispielsweise Corona. Hm?
Ja, lieber Olli, Krisen. Ich habe fast den Eindruck, dass Krisenmanagement das neue Normal ist in den Unternehmen. Denn seit Corona hat es gefühlt eine Aneinanderreihung von allen möglichen Krisen gegeben. Das war Corona, dann kam die Suez-Krise, dann kam die Lieferkettenunterbrechung, dann kam der Ukraine-Krieg, dann kam der Nahostkonflikt zwischen Israel und Palästina. Und all das hat, ob man es will oder nicht, Einfluss auf Unternehmen, entweder auf die Absatzmärkte oder auf die Zuliefermärkte oder auf die Lieferketten. Und da ist jedenfalls bei mir angekommen, auch in Form der Nachfragen, die bei mir so eintrudeln als Restrukturierer, geht es ganz viele um Krisen, also gefühlt wesentlich mehr als früher. Und da stellt sich ja die Frage, und nicht nur mir, wie kommt es, dass Unternehmen, die viele Ressourcen haben, die intelligente Leute haben, relativ oft uns Restrukturierer holen, wenn die Krise schon in vollem Gange ist? Und man hat da immer den Eindruck, die wäre gar nicht irgendwie absehbar gewesen oder man wäre da völlig unvorbereitet gewesen.
Naja, Moment, ich muss unterbrechen. Also Corona war unvorbereitet. Ja. Der Krieg mit der Ukraine, gut, da kann man jetzt zweierlei Meinung sein, aber da hat es ja schon die ganze Zeit geköchelt, aber dass man dann komplett alles umstellt, weil man sagt, na, möglicherweise, ja, so Prepper-mäßig könnte dies oder jenes kommen oder dass ein Schiff im Suezkanal sich querstellt, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, das war auch nicht abzusehen und mit Israel, dass da Anschläge durchgeführt werden, war auch nicht abzusehen. Was abzusehen ist, das ist eine neue Krise, die definitiv kommen wird, das ist Taiwan. Und da kann man sich ja auch schon jetzt Jahre davor einstellen, weil irgendwann mal werden die Chinesen sagen, Taiwan holen wir zurück ins Reich. Aber die anderen Krisen waren doch sehr, sehr kurzfristig, dass sie auf dem Schirm waren. Plötzlich, zack, war es da.
Naja, Uli, nehmen wir das Beispiel Taiwan. Ja, du bist jetzt jemand, der informiert ist und der strategisch denkt und sich für solche Themen interessiert. Ich tue das auch. Es gibt aber viele Unternehmen, die tun das nicht, obwohl es eigentlich ganz interessante Services gibt heutzutage. Ich erinnere mich an einen Netzwerkkontakt. Das ist eine Firma, da darf man ruhig mal Reklame machen. Die heißt Mar Al Dentro. Mit dem Namen kann man an sich gar nichts anfangen. Aber jetzt wird es spannend. Das ist eine Firma von ehemaligen Angehörigen der Geheimdienste in Deutschland und Österreich. Und die Jungs machen nichts anderes, als Unternehmen strategisch zu beraten, weil die zum Beispiel genau wissen, wo es als nächstes brennen wird. Also mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, weil die entsprechende Quellen haben. Aber ich meine, du hast recht. Es gibt natürlich Dinge, von denen sind wir alle überrascht und die kannst du nicht vorhersehen. Ja, wenn heute irgendwo ein Terroranschlag passiert oder der Naturkatastrophe, dann kann man das nicht voraussehen. Was man aber sehr wohl machen kann, man kann sich vorbereiten. Stichwort Resilienz. Ich gebe dir ein ganz klassisches Beispiel. Ich habe immer wieder die Diskussion in den Firmen über die Lagerhaltung. Da heißt es immer, ja, alles just in time und Lagerbindung ist Kapitalbindung, das ist schlecht. Ja. Es ist gar nicht die Frage, wie hoch das Lager ist. Die Frage ist, wie schnell sich das umschlägt. Ja. Und wenn man ein bisschen vernünftig plant, dann hält man sich zum Beispiel ein Pufferlager für den Fall der Fälle. Ja, genauso wie man als Unternehmen oder auch als Privatperson Geld zur Seite tut für Unvorhergesehenes. Ja. Mir kann zu Hause morgen die Waschmaschine oder das Auto kaputt gehen. Und als Unternehmen, da bilde ich normalerweise Rückstellungen, die sind auch steuerschonend für eben unternehmerische Risiken, falls mir mal eine Lagerhalle abbrennt oder eine Maschinengeist aufgibt. Es sind sehr viele Dinge, die kann man tun, wenn man auch jetzt nicht eine konkrete Krise voraussehen kann, So kann man doch sich auf eins verlassen, die nächste Krise kommt bestimmt und da kann ich mich ein bisschen vorbereiten.
Ja, der Puffer, den man hatte, ja, jetzt wie gesagt, eine Krise reiht sich an der anderen, an die andere, da wird dieser Geldpuffer ja irgendwann mal auch zu Ende gehen. Ich meine, der ist ja nicht unendlich. Und wie gesagt, Corona, Krieg, Suezkanal, Israel. Ja, das sind ja vier Dinge, die auf einen zukommen, die über Jahre, jetzt zieht sich das ja hin, seit 2020 hat es ja angefangen, 4 Jahre. Und welches Unternehmen hat schon so viel Puffer? Ja, das ist natürlich auch schon eine Hausnummer.
Klar, also als Privatperson, ich kann sagen, ich habe zumindest immer so einen Puffer, dass ich ein Jahr lang überbrücken kann, auch wenn mal keine Aufträge reinkommen, falls irgendwas sein sollte. Natürlich, das hat einen Preis, man muss immer Prioritäten setzen. Dann verzichte ich halt mal auf einen Urlaub oder verzichte auf ein großes Auto und stecke das Geld lieber auf ein Bankkonto für den Fall der Fälle. Unternehmen machen das auch. Also wenn du zum Beispiel Großunternehmen nimmst wie BMW in München, die haben einen kompletten separaten Büroturm irgendwo mit 5000 Arbeitsplätzen voll eingerichtet für den Fall der Fälle, falls bei ihrem ikonischen BMW-Gebäude irgendwas passiert, ein Terroranschlag oder ein Brand oder Gott weiß was. Ja. Das kann man schon, das kann man nicht von heute auf morgen, so eine Risikostrategie, die baut sich über viele Jahre auf. Und wenn du das 10 Jahre lang machst, kannst du schon genug Geld zur Seite tun, um dich für viele Krisen zu wappnen. Zumindest so weit, dass du die Zeit überbrücken kannst, die es braucht, um sich umzuorganisieren. Ja, sagen wir mal, die Zeit, die es braucht, um Kurzarbeit anzumelden beispielsweise oder um dir neue Lieferanten zu suchen, wenn die aktuellen Lieferanten ausgefallen sind.
Es geht aber auf Kosten der Forschung aber und des Marketings.
Es geht immer auf Kosten von irgendwas. Aber was mache ich zum Beispiel mit Forschung und neuen Produkten und einem Haufen Marketing, wenn ich es da nicht herstellen kann oder vertreiben kann, weil meine Lieferkette unterbrochen ist? Das sind eben die Überlegungen, die ein Management täglich, wöchentlich, monatlich immer wieder anstellen muss und für die ein Management eigentlich auch bezahlt wird. Es gibt aber auch Krisen, die man mal weg von
diesen Krisen, die unvorhersehbarerweise kurzfristig auftreten. Nehmen wir mal Krisen, die die Unternehmen selbst herbeigeführt haben. Ja. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Firma Agfa, die es einmal gab. Und die haben, wer das nicht weiß, die haben früher Filme hergestellt und Fotozubehör, also diese Filme, die mit denen man fotografiert hat. Und da waren wohl irgendwie die Manager der Meinung, dieses digitale Zeug, das wird sich nie durchsetzen. Und jetzt ist die Firma Agfa Geschichte. Ja, war einer der größten Filmhersteller der Welt, wenn nicht sogar der größte. Und die gibt es jetzt bloß noch als Trademark. Ja, und mehr ist da nicht mehr über.
Ja, schade eigentlich. Es gibt viele Unternehmen, die verschwunden sind. Ja, große und kleine, bekannte und weniger bekannte. Ja, Märklin gehört dazu. Ja, Jakobskaffee gehört dazu, wurden aufgekauft. Gibt es das eigenständige Marke Nokia auch nicht mehr? Nokia, Olivetti, ja, Adler Schreibmaschinen war mal ein deutsches, also die Liste ist endlos. Ja.
Gehen wir ein bisschen in die Neuzeit, Alta Vista gab es früher, es war eine Suchmaschine, sowas wie Google.
Ach ja, Fireball, Alta Vista, wie die alle hießen.
Gott, wie hieß die andere noch? Was weiß ich, ich sehe es gerade vor mir, aber ab einem gewissen Alter, naja, egal. Also da gab es ganz, ganz viele Suchmaschinen, es gab neben Google noch mehr, man soll es kaum glauben. Und dann kam Google daher und hat das Ganze ein bisschen revolutioniert mit einer tollen Strategie, wie man Geld verdienen kann. Oder nehmen wir Nokia, da haben alle gedacht, das Handy wird immer und ewig mit Tasten funktionieren, bis dann der Herr Steve Jobs mal eine Präsentation durchgeführt hat und gesagt hat, nee, es geht auch anders. Ja, das haben die alle verpennt und war der Innovationsschub war nicht sehr groß bei vielen Unternehmen. Ich glaube, die ruhen sich dann auch auf ihren Lorbeeren ein bisschen aus.
Oh ja, das ist ein großes Problem, dass man eben die Vergangenheit in die Zukunft projiziert. Aber das ist natürlich gefährlich, denn wir wissen alle, die Zukunft sieht immer anders aus als die Vergangenheit. Und es war ja mal Albert Einstein, der gesagt hat, eine klinische Definition von Unvernunft ist, wenn man immer das Gleiche tut und darauf hofft, dass was anderes hinten bei rauskommt. Ja. Und das tun viele Unternehmen leider. Die ruhen sich auf den Lorbeeren aus, weil was man 20 Jahre lang gut und richtig gemacht hat, das muss ja zwangsläufig auch für die nächsten 100 Jahre so sein. Ja? Und klar, wir wissen, das ist natürlich nicht die Realität. Aber solche Krisen kündigen sich meistens an. Da gibt es Krisensymptome. Wenn wir von Krise sprechen, Ole, dann meinen wir ja meistens das, was man spürt, eine Liquiditätskrise. Ja? Geld wird knapp. Aber eigentlich ist es schon die Stufe 4 oder 5 von 6 möglichen, nämlich die kurz als nächstes kommt dann die Insolvenzreife. Ja? Ankündigen tun sich eigentlich Krisen schon als erstes durch die sogenannte Stakeholder-Krise. Ja? Das heißt, häufiger Wechsel der Gesellschafter oder Geschäftsführung. Ja, du hast eine ansteigende Fluktuation bei den Mitarbeitern, weil entweder das Vertrauen schwindet oder Unsicherheit herrscht oder Unzufriedenheit herrscht. Ja. Die Leistungsträger wandern ab. Ja, du hast Konflikte im Unternehmen, deine Kunden erodieren, deine Kundenbasis erodiert. Ja. Wesentliche Entscheidungen werden blockiert. Da ist schon mal Symptome, dass irgendwas nicht rund läuft, weil man sich nicht einig ist über die Stoßrichtung des Unternehmens. Und wenn die Stoßrichtung nicht stimmt, dann ist das Nächste, was auf die Stakeholder-Krise folgt, eine Strategiekrise. Ja? Man ist sich nicht einig, wo man hingeht. Ich gebe dir ein Beispiel, das kennen wir alle. Das ist eines meiner Lieblingsbeispiele. Wir alle kennen Vodafone, den Telekom-Giganten. Was die wenigsten sich noch erinnern, wenn sie es überhaupt wissen, weil es auch eine Generationenfrage ist, Vodafone war früher mal Mannesmann. Das war ein deutscher Schwerindustriekonzern, die waren bekannt durch Röhrenbau. Ja. Die haben sich dann irgendwann gefragt, verkaufen wir in 100 Jahren noch Röhren? Wissen wir nicht. Was kauft die Menschheit in 100 Jahren? Wissen wir auch nicht, aber Telekommunikation ist ein Ding der Zukunft, das wird immer wichtiger. Und die hatten keine Strategiekrise, die waren sich nämlich einig, man konnte sich da überzeugen, dass man das Geschäftsmodell ändert und eben auf eine Zukunftstechnologie setzt, nämlich Telekommunikation. Und damit hatten die eine Transformation schon mal vorweggenommen. Wäre das nicht passiert, hätte man sich nicht geeinigt über die Strategie, dann wäre ganz zwangsläufig die nächste Stufe der Eskalation erfolgt, nämlich eine Produkt- oder Absatzkrise. Weil es ist ja klar, wenn du dich nicht einigst, was für Produkte du in Zukunft produzieren sollst und wo deine Kunden liegen, ja, und hast da Streitigkeiten drüber, dann folgt natürlich logischerweise eine Krise, weil jeder in eine andere Richtung zieht.
Ja, aber Mannesmann ist auch Geschichte.
Ja, ist aufgegangen halt in Vodafone und in einigen anderen Teilkonzernen.
Ja, wurde gekauft, beziehungsweise wurde halt gesplittet.
Ja. Aber das muss nicht zwangsläufig schlecht sein, wenn eine Firma verkauft wird. Dann, ich weiß gar nicht, warum die Leute immer so furchtbar, wir werden verkauft. Naja, das ist doch eigentlich ein gutes Zeichen. Ja? Weil wenn du ein Unternehmen kaufst, dann glaubst du es dran und willst es weiterführen. Du kaufst ja nicht ein Unternehmen, um es dann zuzumachen, um es in die Pleite gehen zu lassen oder um alle die dazu zu entlassen, immer, die wissen, wie es geht.
Gründe, warum man ein Unternehmen kauft. Also wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, das wirtschaftlich gut dasteht und ich habe jetzt eine Abteilung A und dann gibt es da so einen bösen Konkurrenten, der macht genau das, was meine Abteilung A auch macht, dann kann ich den ja aufkaufen, drehe den Schlüssel rum und bin Monopolist. Das kann ja auch sein. Und auf der anderen Seite hast du natürlich auch recht, nehmen wir beispielsweise Disney und Apple, wie sie alle heißen, die kaufen halt irgendwelche Unternehmen auf, die die Dienstleistungen anbieten, die halt zum Konzern passen und bevor man das Ganze selbst aufbaut, kauft man die Firma.
Genau, das nennt sich anorganisches Wachstum und ist ja auch vernünftig, denn wenn ich jetzt eine Großbäckerei bin und es gibt noch eine andere und die haben 70 Filialen an Standorten, wo ich nicht bin, warum soll ich die nicht kaufen und mir einverleiben? Ja, es hat ja immer was Positives. Wie gesagt, erstens mal, ich kaufe ja nichts, was keinen Mehrwert bietet und nicht überlebensfähig ist. Warum sollte ich das kaufen, dafür Geld ausgeben? Ja, zweitens, derjenige, der es kauft, der hat das egoistische Interesse, da immer viel rauszuholen. Das heißt, der wird investieren, er wird es besser machen. Ja, ich kann ja nur am Markt überleben, wenn ich einen Mehrwert biete. Leute kaufen nur mein Produkt, wenn es ihnen einen Mehrwert bietet oder einen Wert bietet. Dafür
muss aber das Management auch geistig in der Lage sein. Nehmen wir beispielsweise Benko. Ja, da war es jetzt ein bisschen ungünstig, was da passiert ist. nach außen, was man so hört, ja. Was die intern für Geld gemacht haben, möchte ich nicht wissen.
Ja, das ist ja wieder die andere Frage. Ich meine, Benko, ja. Ich habe so meine Meinung über den Herrn Benko. Ja, in Ermangelung eines besseren Ausdrucks sage ich mal, es gibt überall welche, die haben eine kriminelle Energie. Vielleicht ein bisschen hartes Wort, ja, oder nennen wir es eine nicht ganz ethisch einwandfreie Energie. Ja, vielleicht übernimmt auch nur die Gier im Hirn irgendwann, kann auch sein. Es gibt überall solche und solche. Das ist unbenommen. Das gab es immer und das wird es immer geben. Ja. Aber die Mehrheit der Unternehmen, die hat ja Aufsichtsgremien. Entweder die gehört einem Private Equity Unternehmen, also einem großen Investor, dann gibt es da Aufsichtsräte, ja, oder es ist familiengeführt, da gibt es da Inhaber, denen legt ihr Lebenswerk am Herzen. Oder es gibt einfach Aktionäre, die darauf achten, ja, dass das Unternehmen sauber geführt wird, weil ja auch in Zukunft noch ihre Dividende kriegen wollen. Ja. Insofern, wenn man es richtig macht und man kann alles richtig und man kann vieles falsch machen, dann geht es schon. Ne? Aber klar, es gibt auch Firmenpleiten wie Benko oder wie andere der Vergangenheit, die entweder aus mangelnder Kompetenz oder wissentlich falsch gehandelt haben. Ne? Ja, der berühmte Mr. Trump, der hat ja eine Spur hinter sich gelassen von insolventen Bauunternehmen und Handwerkern, der nicht bezahlt hat. Der hat es ganz wissentlich gemacht und hat sich auch nachher noch damit gebrüstet, dass das so ist. Solche Leute gibt's auch. Aber man sollte da aufpassen, dass man nicht alle Unternehmer verteufelt. Letztendlich sind es immer noch die Unternehmer, die Arbeitsplätze schaffen und die die größten Steuern zahlen, die wir dann wieder brauchen für unsere Infrastruktur.
Der Mittelstand ist ja hier in Deutschland der Motor der Wirtschaft. Noch, denn 2/3, 3/4 der Unternehmen planen abzuwandern. Beispielsweise Miele eröffnet ja die Produktionsstätte jetzt in Polen und baut die in Deutschland ab, ja, weil sie einfach, ja, die Energie ist zu teuer, liebe Ampel. Dann haben wir einen Wirtschaftsminister, der besser wieder Kinderbücher schreiben sollte. Und die Bürokratie nimmt ja auch mehr und mehr zu. Und also auch manchmal sind völlig sinnfreie Formulare müssen da ausgefüllt werden. Und das ist halt in anderen Ländern möglicherweise anders. Ja. Und deshalb kann ich das verstehen, macht unsere Wirtschaft nur leider gerade ziemlich kaputt. Krisenfrüherkennung. Wie kann man Krisen noch früh erkennen? Beispielsweise, korrigier mich, wenn man erkennt, was die Regierenden alles für Abgaben, das ist ein anderes Wort für Steuern, nur so nebenbei, beschließen, so CO2-Abgabe, und da kann man sich ja ausrechnen, was kostet mich der Strom in 3 Jahren, ja, oder Energie, was kostet Energie in 3 Jahren, kann ich darauf reagieren und dann ins Ausland gehen, wo der Strom vielleicht günstiger ist.
Ja, klar, das politische Umfeld, das setzt ja eigentlich immer die Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche oder nicht erfolgreiche Wirtschaft. Ja, jetzt haben wir in Deutschland leider die Situation, dass, man kann es nicht anders sagen, wir eine sehr unternehmensunfreundliche Rahmenbedingungen haben.
Ja, das ist ja völlig richtig, ja.
Ja, inkompetent oder bösartig, ich weiß es nicht.
Ja, wäre bewusst bösartig, ja. Sind wir freundlich?
Ja, also ich unterstelle denen ja eine unbewusste Inkompetenz. Ja, es gibt ja bewusste Inkompetenz, ne? Das ist, wenn ich weiß, noch Wissenslücken habe, ne? Und da kann ich die decken. Und da gibt es die Unbewusste, das ist die Schlimmste, ja, wenn mir gar nicht klar ist, wie doof ich bin und ich mich trotzdem noch für den Größten halte. Ne?
Dunning-Kruger-Effekt, vielleicht schon mal gehört, Dunning-Kruger-Effekt, der sagt, zu dumm, um zu verstehen. Das heißt, du kannst doch jemand etwas erklären, wenn er es nicht verstehen kann, weil sein IQ dafür nicht ausreicht. Dann kannst du es immer 100-mal erklären, er wird es nicht verstehen. Aber zurück zur Politik, beziehungsweise halt zu den Rahmenbedingungen. Strompreis steigt, wir haben den dreifachen Strompreis von Amerika, wir haben die höchsten Internetkosten, das schlechteste Internet, die schlechtesten Schulen in Europa, und wenn man das absehen kann, dann packe ich halt meine Koffer und gehe woanders hin.
Ah ja, das ist klar. Ich meine, wir haben ja auch, das müsste die Politik sich auch mal vergegenwärtigen, in Deutschland die Situation, wir sind ja umrundet von, ich weiß nicht was, 14 Grenzen, das heißt, du fährst 2 Stunden und dann bist du über der Grenze, ja. Bist du in Bayern, dann gehst du in die Tschechei, bist du in Rheinland-Pfalz, dann gehst du ins Elsass nach Frankreich. Und fast überall wirst du herzlich willkommen, ja, weil es überall entweder niedrigere Steuern gibt oder Erleichterungen oder günstigere Lohnkosten, vor allen Dingen auf jeden Fall günstigere Energiekosten, die sind überall billiger als bei uns. Dann kriegst du möglicherweise noch Steuererleichterungen oder Förderungen für die Ansiedlung. Ja, eben selbst aus unserer Sicht unterentwickelten Chile ist es mittlerweile so, dass ein Run von deutschen, österreichischen Unternehmen dorthin geht, weil du wirst dort als Gründer erstmal mit 50.000 Euro Willkommensförderungsbonus willkommen geheißen, ja, und gibt Steuererleichterungen. Es gibt zwar keine staatlichen Förderprogramme wie bei uns, aber sie legen dir auch keinen Sand ins Getriebe wie bei uns. Ja. Da findest du jede Menge bilinguales Personal und zahlst einen Bruchteil von den Steuern. Ja. Und da will ich von Free Zones, von steuerfreien Zonen noch gar nicht reden, die es in vielen Ländern gibt. Ne? Und was machen wir aus irgendwelchen Gründen? Ich verstehe es nicht, warum. Ja? Wir machen es den Leuten immer schwerer in Deutschland, entweder ein etabliertes Unternehmen erfolgreich weiterzuführen oder überhaupt eins zu gründen. Ja? Der bürokratische Hürdenlauf, den du machen musst, um Unternehmen zu gründen, da ist ja schon kafkaesk. Ja? Ich habe eine Bekannte, die wollte einfach einen Verlag gründen. Die macht seit 1,5 Jahren rum mit den Behörden, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist. Ja. In der Zeit hat ein Amerikaner ein Unternehmen in der Garage gegründet und zur ersten Million geführt.
Wenn es reicht mit der Million, ja. Gibt's ja.
Es reicht.
Das ist natürlich ganz, ganz bitter, das ist richtig. Wir haben auch die höchsten Steuersätze, die höchsten Personalkosten. Und weil wir halt, wir haben auch einen der höchsten Haushalte, die es gibt überhaupt. Aber wir haben auch einen der größten Parlamente der Welt. Das muss auch finanziert werden. Unser Parlament in Berlin ist größer als das in Amerika. Ja, kurz nach China kommen wir. Aber das ist ja nur ein bisschen was dort Geld kostet. Gell? Das ist ja nicht so wild. Und und wenn wir sowas erkennen, dass wir gar nicht erst in die Krise kommen, weil wir halt reagieren und sagen, gut, der Strompreis ist in USA zwei Drittel billiger, dann nehme ich halt mein Unternehmen und gehe dorthin. Ist es dann endgültig? Also endgültig meine ich jetzt 10, 20 Jahre oder kann man dann auch als Unternehmen sagen, naja, ich komme vielleicht wieder zurück. Übrigens nur so nebenbei, Bayer geht ja auch. Ne? Bayer Leverkusen hat ja auch schon gesagt, wir schließen hier zu, mehr oder minder, und wir verlagern uns nach Amerika.
Ah ja, das ist ja immer die Frage, erst einmal, wie definiert man denn Unternehmenssitz? Ja? Nehmen wir mal so Unternehmen wie Henkel oder so, ja. Das Unternehmen Henkel in Frankreich zum Beispiel, das besteht noch vielleicht aus einer Marketingabteilung von 50 Leuten, ja, weil die haben irgendwann gesagt, um Waschmittel zu verkaufen, da müssen wir nicht die ganzen Fabriken besitzen. Wozu? Ja, ist ja ein Fixkosten. Die verkaufen wir, ja, die soll irgendeiner übernehmen, den geben wir noch einen 15-Jahres-Abnahmevertrag oder meinetwegen auch länger. Und was wir machen, ist das, was wir am besten können, wir bauen die Marke. So, ja, jetzt ist ja auch zum Beispiel die Automobilindustrie in Deutschland, da wird ja nicht mehr alles hier am Standort gemacht, das könntest du ja gar nicht mehr bezahlen. Ja. Die Reifen, die kommen aus Japan, der Kunststoff kommt aus, was weiß ich, Timbuktu, der Stahl kommt auch Schweden. Das wird in Deutschland noch ingeniert und es wird zusammengebaut. Und wenn es so weitergeht, wird es auch hier nicht mehr zusammengebaut. Das verlegt es dann irgendwo nach China, dann wird es ja noch ingeniert. Dann hast du halt beim BMW in dem Hochhaus nur noch eine Etage mit Ingenieuren am Reißbrett oder vielmehr heutzutage am Computer und der Rest wird woanders gemacht. Ist dein Unternehmen abgewandert? Die Politik wird sagen, nein, ist genauso wie Politiker ja sagen, ach, du bist nicht insolvent, du kannst halt nur nicht mehr die Rechnungen bezahlen. Ne? Gibt es ja ein tiefgreifendes Verständnis über die Volkswirtschaft, das die Wirtschaft als solches bei unseren Politikern. Völlig irre. Ja, irre. Du, was für Nasen. Ja.
Da hast du völlig recht. Nur, wenn ich jetzt meinen Sitz noch im Land habe und dieser Sitz besteht nur noch aus Designer oder Marketing oder und Marketingabteilung und ich lasse alles im Ausland fertigen, dann werde ich ja wieder abhängig von Lieferketten. Jetzt kommen wir wieder zurück zum Ausgangsthema. Oder nicht zum Ausgangsthema, aber ganz zum Beginn des Podcasts. Und dann mache ich mich ja wieder abhängig und da brauche ich wieder ein Lager. Und, ja, also
Ja, das Zauberwort heißt Nearshoring. Das heißt, auch jetzt da nicht alles auf eine Karte setzen und das komplette Werk einmal hier abbauen und in Japan wieder aufbauen, sondern halt verteilen, ja, geopolitisch eine weise Entscheidung. Ja, dann baust du dir halt deine Satelliten in naheliegenden Ländern um, ja, und hast einen Zulieferer in Ungarn und baust das zusammen in der Tschechei und lässt Komponenten fertigen in Polen, lässt das Marketing in Holland machen und was weiß ich. Und hast dann irgendwo ein Hub, der das koordiniert. Also ein modernes Unternehmen ist ja eher so aufgebaut wie das Internet, ja. Das hat vernetzte Einheiten, kann aber überleben, wenn eine dieser Einheiten ausfällt mal, ja. Natürlich, wenn jetzt Schlüsselkomponenten ausfällen und das Ding ist platt, ja, hast du nach wie vor eine Krise. Aber es ist halt unwahrscheinlich besser aufgestellt, wenn du dein Risiko verteilst, ja, und dich nicht von einem Stand abhängig machst.
Eine andere Krise, nur mal eine andere, und die ist ja auch ganz aktuell. Das sind E-Autos und die kauft ja kein Mensch mehr irgendwie. Das Thema scheint ja irgendwie durch zu sein.
Das war von Anfang an nicht durchdacht.
Jetzt gibt es ja sehr viel Leasingunternehmen. Und die ja jetzt in eine Krise reinschlittern, weil keiner die Autos, die irgendwie gefühlt 200 Kilometer Reichweite haben, heute noch kaufen wollen. Das ist ja Schrott.
Naja, aus Sicht der Leasing ist das Problem verlagert. Ja. Der Leasingnehmer hat ja das Problem, ja. Der muss nach wie vor zahlen, ob er das Auto jetzt nutzt, ob ihm das Auto was bringt oder ob das mehr an der Ladestelle steht.
Die Leasingunternehmen, weil die gedacht haben, sie könnten nach den Leasingverträgen die Fahrzeuge weiter veräußern. Nur es will halt keiner.
Ja gut, ein Leasingvertrag läuft ja meistens so lange, bis das Produkt abgeschrieben ist. Jetzt muss man ja unterscheiden zwischen der buchhalterischen Abschreibung und der tatsächlichen Lebensdauer, ne? Also nach 7 Jahren hast du so ein E-Auto abgeschrieben, dann hat es noch 1 Euro Buchhaltungswert. Aber es ist natürlich nach wie vor da. Es hat auch einen höheren Gebrauchswert. Ja, was macht man damit? Ja? Nachhaltig ist das Ganze nicht, weil mit der ganzen Elektrifizierung der Mobilität haben wir nichts anderes aufgebaut als eine Riesenhalde von Sondermüll.
Ja, und die Abhängigkeit von seltenen Erden. Und damit auch von den Ländern, in denen diese seltenen Erden vorkommen, beispielsweise China. Ja, China, Jordanien, Bolivien und ein bisschen was ist, glaube ich, auch in Deutschland, aber hier darf man das nicht abbauen, aus Umweltgründen. Deshalb bauen wir es ja in den genannten Ländern ab. Also sehr viele BRICS, sehr viele,
ja,
sehr viele
BRICS-Staaten
sind die übrigens dabei. Und diese ganzen BRICS-Staaten, also Brasilien, Russland, Indien und China, machen ungefähr 80% vom Lithiummarkt aus, 80-90%.
Ja, aber weißt du, die Umwelt bei uns ist ja viel wichtiger als die Umwelt in China, ne? Wir machen Umweltschutz und wollen die Welt retten, aber dadurch verlagern wir das Problem in irgendwelche anderen ärmeren Länder, ja, wobei China jetzt nicht arm ist.
Ja, gilt aber als Entwicklungsland,
ja. Ja, wir zahlen ja auch noch ordentlich Entwicklungsgelder dafür, dass die uns dann Konkurrenz machen und uns das Wasser abgraben wirtschaftlich.
Also Umweltschutz, das ist ja mal nicht grundsätzlich, das ist ja grundsätzlich richtig, das ist ja nicht verkehrt. Aber wie können wir, oder glaubst du, wir können, wenn wir sagen, gut, in Deutschland bauen wir diese Metalle jetzt nicht ab, ja, weil Umweltschutz und ja, was nachvollziehbar ist, also meiner Meinung nach nachvollziehbar ist, wir verlagern das nach China, ne? Oder Bolivien oder woanders hin, haben wir irgendwie die Möglichkeit, glaubst du, dass wir als Bundesrepublik Deutschland es schaffen, ein Verständnis für die Natur in anderen Ländern zu fördern, sage ich mal vorsichtig, oder Menschenrechte ein bisschen besser zu fördern? Glaubst du, das interessiert dort jemand?
Also ich glaube, dass wir Deutschen da, wenn wir uns das einbilden, ein bisschen leicht größenwahnsinnig werden, ja. Weil warum sollten die auf uns hören? Interessiert uns das, wenn uns ein Chinese irgendwelche Vorschriften machen will? Ja. Natürlich ist Umweltschutz gut und Gleichberechtigung und Menschenrechte Aber bitte, wir sollen doch auf dem Boden bleiben. Ja, es ist gut, wenn wir zu Hause alles richtig machen. Mehr kann man von nicht verlangen. Aber dass wir denken, wir Deutschen könnten jetzt die ganze Welt retten, ist doch Humbug hoch drei. Ja, das geht sagen, gar nicht.
Ich kaufe dann bei dir, liebes Unternehmen, dass du Lithium produzierst oder was auch immer, ist ja völlig gleich. Da kaufe ich jetzt deine Produkte nicht mehr. Könnte ich ja machen.
Ja, wo kaufst du sie dann?
Das steht auf dem anderen Blatt, ja.
Ja, das ist ja ähnlich wie das Lieferketten-Sorgfaltsgesetz. Ja? Die Idee war, du darfst nicht mehr von einem Unternehmen kaufen, das nicht nachweisen kann, dass die Produkte ethisch hergestellt wurden. Ja? Wie willst du das machen? Stell dir vor, du bist jetzt H&M in Deutschland und du importierst T-Shirts, ja? Die wurden in Indonesien, Bangladesch, in Heimarbeit gemacht. Ja. Da holen sich dann morgens immer 1000 Frauen den Wäschekorb voll ab und gehen nach Hause, sitzen in der Küche und nähen dann Knöpfe und Labels an. Wie willst du nachvollziehen, ob da in der Küche dann denen zu ihrem vierjährigen Kind sagt, hier hilf mal der Mama mit, damit es schneller geht und wir mehr Geld verdienen. Das kannst du doch gar nicht kontrollieren. Ja. Das ist völlig gar nicht durchdacht.
Dann wäre es ja die Konsequenz daraus, dass das Lieferkettengesetz uns eigentlich nur aufzeigt, dass wir im Ausland nichts mehr kaufen dürfen. Weil außer in Europa vielleicht oder Amerika, Kanada, ja, weil da hoffe ich mal, dass die Menschenrechte doch noch eingehalten werden. Aber wenn man schaut, wie diese seltenen Erden auch abgebaut werden mit Kinderarbeit, damit dann irgendwie ein Elektrofahrzeug rumfahren kann oder ein Handy funktioniert, dann ist es natürlich schon bitter. Dann dürften wir diese ganzen Dinge ja gar nicht mehr kaufen.
Natürlich nicht, ne? Dann eigentlich müssten wir dann alle wieder zu Hause handgemachte Sachen aus Deutschland kaufen. Ne? Dann gehst du halt hier zum Schuster, ja, der einen Meistertitel hat und nicht Meistertitel, wie heißt das, Meisterprüfung hat, ja, der das hier macht. Dann zahlst du halt 1200 € für ein paar Schuhe oder lässt dir einen Anzug machen, der hält auch 20 Jahre. Der ist dann hier vom Schneider gemacht, ohne Kinderarbeit. Der kostet dann halt auch zwischen 800 und 1200 €. Kann man alles machen. Wollen wir aber nicht.
Das ist ja auch so eine Krise, die dann kommen kann. Also ich habe jetzt irgendein Produkt, das ich produziere, völlig egal, was es jetzt auch sein mag. Und jetzt stellt sich raus, dass in meiner Lieferkette bei einer Komponente ein Problem ist. Ja, und Krisenfrüherkennung. Was mache ich denn jetzt? Ich kann dieses Ding nicht ersetzen. Also nur damit man das weiß, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, China ist das einzige Land auf dieser Welt, das einen Akku produzieren kann. Und zwar vollständig. Mit allen Komponenten. Das ist das einzige Land. Die Amerikaner wollen da jetzt nachziehen. Die bauen jetzt irgendwelche Batteriefabriken oder Akkufabriken, dass sie es auch machen können. Aber Stand heute ist es so, dass das, wie gesagt, nur China kann. Was mache ich denn dann? Da kann ich ja keine Akkus mehr verkaufen.
Ja, wenn du, das ist tatsächlich so, da guckst du manchmal in die Röhre. Wir hatten ja die Situation, dass in Deutschland Hunderttausende von ansonsten fertigen PKWs standen, weil Chips gefehlt haben für die Inbetriebnahme. Ja, und wir waren davon abhängig. Ja. Ja, Forschung und Entwicklung ist die Devise. Wir waren mal das Land der Dichter und Denker. Ja. Heute sind wir von denen, die nicht mehr ganz dicht sind und nicht mehr denken können. Ja. Natürlich kann man frühzeitig sich unabhängig machen, aber da muss die Politik Einfluss nehmen und da müssen wir auch wesentlich mehr wieder Ingenieure heranbilden und weniger Rechtsanwälte. Ja. Wir haben mehr Rechtsanwälte jedes Jahr als Ingenieure. Wir sind in Deutschland gibt es eine Sendung Verklag mich doch, ja, ist auch sowas. Ne? Das gibt es auch nur in Deutschland. Wir haben mehr Spaß dran, uns zu verklagen, weil beim Nachbarn die Frösche quaken und im Garten.
Dieser eine, wie heißt der Hauptmeister, der Anzeigenhauptmeister, dachte ich, wie krank ist die Welt? Läuft da rum und fotografiert Fahrzeuge, die irgendwie im Halteverbot stehen. Ja, und da gibt es dann noch Landkreise, ja, die aufrufen und sagen, ja, finde ich super, liebe Leute, macht das auch. Ja. Hey, DDR 2.0. Ja.
Richtig, ja. Also über die Stasi schimpfen, aber dann sich selber hier wie der Dorfpolizist aufführen. Nein, manchmal muss man ja fragen, ob wir wirklich noch ganz dicht sind und die richtigen Prioritäten setzen, ja. Weil jetzt aber einer da falsch parkt oder ein Frosch beim Nachbarn im Teich quakt, das sind doch Luxusprobleme. Wir sollten uns lieber mal Gedanken machen, wo wir in 20 Jahren stehen.
Ja, das ist eine gute Frage.
Die Also wenn man es ganz eng nimmt, wenn ich ganz zynisch bin, dann muss ich sagen, die Krise beginnt ja schon, wenn du in Deutschland irgendwas anfängst in der Wirtschaft. Da kommst du schon in ein Krisenumfeld. Ja.
Ja, das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Also sobald du Personal hast und wie gesagt auf irgendwas angewiesen bist, und das heißt ja beispielsweise das Lieferkettenproblem, aber das Lieferkettengesetz, das gilt ja bloß für größere Unternehmen, und da gab es irgendwie einen Bericht im Fokus. Da ist ein kleines Unternehmen, das repariert Fahrräder. Und weil dieses Unternehmen im Auftrag von einem großen Unternehmen Fahrräder repariert, muss es auch dieses Lieferkettengesetz, diese ganzen Formulare ausfüllen und, ja. Und weiß jetzt nicht, was es machen soll, weil sie halt Batterien benötigen für E-Bikes, und die werden nun mal, auch wenn man es nicht hören möchte, mit Kinderarbeit produziert und mit sehr, sehr hohen Umweltbelastungen. Sie wissen nicht, was sie machen sollen. Die wissen nicht, ob sie noch die Dinge reparieren dürfen oder nicht.
Also die Welt der Regelungen und Verordnungen, die ist komplett bizarr. Ich habe mal ein paar Jahre lang für ein Unternehmen gearbeitet. Wir haben Produkte verkauft an die US-Streitkräfte. Und die US-Streitkräfte oder die US-Regierung, die hat eine Doktrin, die sagen, also wir kaufen keine Produkte aus Ländern, die demokratiefeindlich sind, weil wir unterstützen solche Regimes nichts. Ja. Die hätten dann eigentlich nach ihrer Doktrin nichts aus China kaufen dürfen, aber gerade mal, wo die Uniformen gemacht sind und wo die Computer gemacht sind.
Lieber Uwe,
China.
Das nicht so eng sehen. Ja, das ist, dieses Demokratieverständnis ist situativ. Ja, man muss ja ein bisschen agil sein, ein bisschen flexibel sein, und die dürfen ja wählen. Ja, man darf seinen Ehepartner wählen. Ja, man darf ja wählen, das ist doch Demokratie. Nein, also das ist natürlich völlig recht. Da wird das so ausgelegt, wie man es gerade braucht. Und ja, und wenn man sieht, wie manchmal Demokratisierung durchgeführt wird, ja. Aber was man auch nicht vergessen darf, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir haben immer dieses moralische Schild da, dieses Umwelt und was weiß ich was, und alle Rechte, die es für jeden irgendwie gibt, ja. Das kannst du halt für alles ein Recht haben. Und wir sind 84 Millionen Leute auf diesem in Deutschland. Das ist irgendwie nicht so arg viel. Selbst wenn wir Europa und Amerika und Kanada zusammennehmen, dann sind wir 1 Milliarde Leute ungefähr, irgend sowas, ja, 1, irgendwas Milliarden. Ja. Wir haben aber 8-9 Milliarden Leute demnächst auf diesem Planeten. Und ich glaube nicht, dass die sich nach uns richten, weil denen es gerade mal völlig egal ist.
Die meisten dürften nicht mal wissen, wo Deutschland liegt.
Bier und Autobahn. Autobahn, ja. Autobahn, Oktoberfest, ganz wichtig. Und ansonsten interessiert die das überhaupt nicht. Wir wollen ein Vorbild sein für andere Industriestaaten. Das interessiert die nicht. Ist ihnen völlig egal.
Also mein Appell wäre wirklich, dass wir uns erstmal um unsere Probleme hier kümmern und unser Haus in Ordnung bringen. Und wenn dann Zeit bleibt und Ressourcen übrig sind, dann können wir versuchen, die Welt zu verbessern. Ja. Und das hat aber auch damit zu tun, man muss mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Heutzutage, wenn, und jetzt hole ich die Generationenkeule raus, ja, ich weiß, dass jetzt da gleich Shitstorm hagelt, aber wenn ich so mit der aktuellen Generation spreche, dann hast du manchmal den Eindruck, nicht immer, manchmal hast du den Eindruck, dass die Meinung da ist, ein Unternehmen sei nur dazu da, um die Welt zu verbessern, um seine Mitarbeiter zu verhätscheln, um Geld zu verdienen, dass es dann für grüne Initiativen und Weltverbesserung ausgibt. Aber ein Unternehmen ist in erster Linie mal da, um Ertrag zu wirtschaften, damit die Leute in Brot und Arbeit stehen, dass die Familien ernährt sind und dass sie ein Produkt herstellen, was erschwinglich ist und was den Konsumenten irgendwo hilft. Ja, und dann kommt der ganze Rest. Wie hat Bertolt Brecht schon gesagt, erst kommt das Fressen und dann die Moral.
Absolut, da brauchst du nicht in Brecht zu zitieren. Da gibt es die Maslow'sche Bedürfnispyramide, die sagt, erst brauchst du was zu essen, dann brauchst du ein Dach über dem Kopf, und irgendwann mal ganz oben in der Maslow'schen Bedürfnispyramide ist die Selbstverwirklichung, ja, und nicht vorher. Aber jetzt sind wir, wenn wir in so einer Krise drin sind, wie Deutschland sich aktuell befindet, was müsste denn passieren, dass sich das wieder ändert? Das ist die erste Frage. Und die nächste Frage, kann sich überhaupt, das wird ein bisschen kritisch, kann sich überhaupt aufgrund von den momentanen Gegebenheiten oder auch den vielleicht absehbaren Gegebenheiten, CDU, CSU, kann sich da überhaupt irgendwas ändern?
Naja, die gute Nachricht ist, es gibt ja immer Unternehmen, die machen es richtig und sind erfolgreich, und es gibt immer Unternehmen, die sind nicht sehr erfolgreich und nicht so kompetent. Ja. Viele Vermögen und Erfolgsschichten wurden in Krisenzeiten...
Wird sich an den politischen Rahmenbedingungen unter den aktuellen Konstellationen oder einer zukünftigen
Konstellation
ändern? Also ich persönlich
glaube...
dieser gordische Knoten, der da existiert an Verordnungen und was weiß ich was, wir haben ja die meisten... korrigiere mich, ich habe es irgendwo gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt. 2/3 aller Steuerrechtsbücher sind in deutscher Sprache und sind für die Bundesrepublik Deutschland zuständig. Das letzte Drittel, damit kommt der Rest der Welt aus. Ja. So, also glaubst du, das wird nochmal was, oder meinst du, es kracht hier irgendwann mal demnächst? Demnächst, was immer demnächst heißt.
Naja, es muss irgendwann mal krachen. Die Frage ist, wie das Krachen aussieht. Ja, aber es ist ja bekannt, dass sich immer nur etwas ändert, wenn der Leidensdruck irgendwann groß genug ist. So, jetzt können wir darüber diskutieren, was bedeutet für uns Deutsche Leidensdruck. Ich kenne Leute, die erfahren schon persönliches Leid, wenn sie nicht mal zweimal im Jahr im Fernurlaub nur noch einmal 8 Tage Malle machen können. Und wenn sie statt einem 7er BMW in Golf fahren, dann ist es für die schon ein Desaster und eine Einigung der Lebensqualität. Und ich kenne andere, die sind da eher bodenständig. Ja. Aber so wie ich den Eindruck habe, muss es erst noch schlechter werden, bevor es besser werden kann. Ja, weil irgendwann müssen wir mal in Anführungszeichen auf die Straße gehen, im übertragenen Sinn, und uns nicht mehr alles gefallen lassen. Aber wir lassen uns ja alles gefallen, weil wir sogar unsere Schlechter selber wählen. Ja, wir wählen immer wieder die gleichen Nasen, die uns dahin gebracht haben, wo wir wirtschaftlich jetzt stehen. Ja, das kann ja, willst die Leute, die das Problem waren, die können ja nicht plötzlich Teil der Lösung sein. Da müssen ganz andere ran.
Ja, die Frage ist, wer wird es dann sein? Und unter welchem, ja, systematischen Grund, also in welchem System wird sich das Ganze dann, wird das ganze System dann sich vielleicht wieder neu aufstellen und dann hoffentlich etwas erfolgreicher sein. Lieber Uwe, haben wir irgendwas vergessen?
Oh, ja, gibt noch viel zu sagen über das Thema. Also da kann man sicher mehr drüber vergessen haben, als man angesprochen hat. Aber, lieber Uli, wir sind ja leider in Anführungszeichen nur die Fachleute für die Wirtschaft und können leider oder Gott sei Dank das beeinflussen, was in unserem persönlichen Umfeld liegt. Und ich bin dankbar, dass ich nicht Politiker geworden bin und nicht verantwortlich bin für diesen ganzen Saustall, den man nicht mehr so ohne weiteres ausmisten kann, wie das notwendig wäre. Und insofern, ja, lass uns das beschließen und die Leute dazu ermuntern, in dem Unternehmen das zu tun, was wir beeinflussen können, und uns keinen Kopf zu machen über die große, weite Welt, die wir sowieso nicht beeinflussen können.
Krisenvorsorge betreibt im Unternehmen, egal ob groß oder klein, natürlich auch zu Hause, wie du gesagt hast, dass ein bisschen Geld da ist, dass man, was weiß ich was, die Geldautomaten fallen aus, kann ja mal passieren, ja. Gab es ja auch schon, dass irgendwelche Karten nicht funktioniert haben, dass man wenigstens dann noch Geld hat, um sich ein Semmel kaufen zu gehen, kaufen zu können, um 1, 2, 3 Wochen vielleicht überleben zu können. Und das, man weiß auch nicht, was noch kommt mit Russland. Vielleicht hacken die sich mal in die Energieversorger ein, und wenn da irgend so ein Virus dann den Strom mal abschaltet, dann, ja, Krisenvorsorge, schaut, dass ihr was zu Hause habt, privat, aber auch als Unternehmen, dass ihr das überbrücken könnt. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Und mich würde natürlich auch interessieren, wie ihr Krisenvorsorge betreibt, privat, vielleicht auch im Unternehmen. Und das könnt ihr natürlich als Kommentar zu diesem Podcast hier hinterlassen. Abonniert den Podcast und natürlich auch den Podcast vom Uwe. Und ja, dann sehen und hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, Servus und Bye-bye.